Heute zu Gast bei Das Gleiche in Grün, Felix Rohrbeck von Flip.
Unsere Aufgabe sehen wir selber so, dass wir halt die Spreu vom Weizen trennen wollen und Transparenz schaffen wollen. Und das ist, glaube ich, dann auch gut für die Unternehmen, die es wirklich ernst meinen. So, ne? Für die ist Greenwashing ja auch blöd, wenn ich ganz viel Aufwand betreibe, um irgendwie wirklich nachhaltiger zu werden. Und dann kommt irgendein Konkurrent um die Ecke, macht gar nichts, aber gibt sich viel Mühe, auf Social Media so zu tun. Dann ist das ja auch ja, für die ehrlichen Unternehmen doof.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Rundfunkhörer, ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
Mein Name ist Landa und ich moderiere jetzt an. Und mit dieser Verneigung vor L'Oreal einen guten Morgen, guten Tag oder auch eine gute Nacht an alle Lauschenden da draußen, wann immer ihr auch eingeschaltet haben solltet. In jedem Fall schön und danke, dass ihr das gemacht habt. Wir sind wieder da mit einer neuen Episode aus unserem Epos Das Gleiche in Grün, dem Franchise, was Nachhaltigkeit und Logistik vereint. Und in guter und absolut liebgewonnener Tradition sitzt mir auch heute, wie immer, der hinreißende und unikale Moritz Petersen gegenüber. Natürlich in Pixelform, will sagen virtuell. Und ebenfalls virtuell sehe ich schon unseren Gast. Moritz, wer ist heute da?
Ja, moin, Timo. Machen wir es mal kurz. Wir wollen heute über Greenwashing reden. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausprägungen von. Das fängt super platt und offensichtlich an. Ja, selbst gebastelte grüne Logos, die nichts repräsentieren. Unsubstanzierte Claims und so weiter. Und das ist natürlich ärgerlich und nicht hilfreich und dumm. Dann gibt es so Dinge, die so mehr aus Naivität passieren. Wenn jemand vielleicht so eine Aktion nicht vollständig durchdacht hat, das kennen wir alle. Aber dann gibt es ja auch noch so Themenkomplexe, wo man selbst als superkritischer Konsument oder Konsumentin, also so wie Timo und ich, da kaum durchschauen kann. Und um sowas aber hin und wieder auch mal aufzudecken, braucht es ExpertInnen. Und so einen haben wir uns eingeladen. Er heißt Felix Rohrbeck, ist mehrfach ausgezeichneter investigativer Journalist. Felix war mehrere Jahre Redakteur bei der Zeit und hat dort unter anderem geholfen, den Cum-Ex-Skandal aufzudecken. Also aufgedeckt war er dann. Das mit der Aufarbeitung, da arbeiten wir noch dran. Und seit 2020 ist er Mitgründer und Chefredakteur des Medien-Startups Flip. Felix, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Moin, moin.
So, ich habe ja gesagt, es geht um Greenwashing. Erzähl uns doch mal, was Flip mit Greenwashing zu tun hat. Was macht Flip?
Ganz knapp gesagt, decken wir Greenwashing auf. Also die Idee war ein bisschen, dass es ganz viele Konsumentinnen gibt, die ja grün konsumieren wollen. Und auf der anderen Seite auch ganz viele Unternehmen, die von sich behaupten, dass ihre Produkte oder sie selber grün sind. Dass es aber ganz schwer zu erkennen ist, was stimmt davon und was ist bloß Bullshit. Und das ist ja eine urjournalistische Aufgabe, dem hinterher zu spüren. Und deswegen gucken wir uns immer ganz konkrete Initiativen, Produkte oder Unternehmen an, die von sich behaupten, dass sie zu einer besseren Wirtschaft beitragen, dass sie nachhaltig sind. Und dann gucken wir, ob das auch stimmt.
Sehr gut. Und so bei Startups, die wir in der Vergangenheit hier gefeatured haben, die hatten dann oft eine gute Idee und vielleicht auch so einen ersten Pilotkunden oder so, aber noch nicht so richtig viele Ergebnisse vorzuweisen. Und das ist bei euch anders, denn ihr habt schon eine ganze Menge Recherchen in diesem ganzen Themenkomplex durchgeführt und veröffentlicht. Und einige davon kennen wir möglicherweise auch schon. Darum machen wir das mal heute ein bisschen anders als normalerweise. Wir haben jetzt nicht ganz viele Fragen, mit denen wir erstmal wissen wollen, wie man Greenwashing definiert und so weiter, sondern wir sind interessiert, von dir mal zu hören, vielleicht ein, zwei Beispiele von Recherchen, die ihr in der Vergangenheit durchgeführt habt und veröffentlicht sind, was das so war, wie ihr vorgegangen seid und so weiter. Magst du uns da so einen kleinen Teaser geben in eurer Arbeit?
Ich glaube, das Projekt, das bisher am meisten Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, war die Sneakerjagd. Das war ein Projekt, das war eigentlich am Anfang eine Schnapsidee. Moritz, du hast gerade im Vorgespräch erzählt, dass du gerade kein Bier mehr trinkst. Ein Grund, doch viel Bier zu trinken, zumindest als Journalist, ist, dass manchmal die wildesten Ideen beim Bier entstehen. Und Christian Salewski und ich haben uns gefragt, was passiert eigentlich mit unseren alten Schuhen. Ich mag selber gerne Sneaker. Man kauft die Dinger oft, weil sie auch so schnell wieder kaputt gehen. Und dann gibt's immer mehr Angebote, dass man diese Sneaker zurückgeben kann. Zum Beispiel Nike. Die haben so Boxen in ihren Filialen stehen, wo man den Sneaker reinwerfen kann. Und dann steht draus, dass daraus ein neuer Sneaker wird. Und das klingt ja erstmal schön und nach Kreislaufwirtschaft. Und wir wollten eben wissen, was passiert wirklich mit unseren alten Schuhen. Und dann haben wir gedacht, okay, lass die doch mal tracken. Kriegt man so GPS-Sender irgendwie in alte Schuhe rein. Und dann haben wir gedacht, als wir schon das dritte oder vierte Bier getrunken haben, ey, das wäre doch noch geiler, wenn wir nicht irgendwelche Schuhe tracken, sondern auch noch Promi Sneaker und haben dann Jan Delay und 10 andere Prominente gefragt, ob sie uns ihre alten Schuhe zur Verfügung stellen. Was eine bisschen weirde Frage war, aber vielleicht auch gerade deswegen irgendwie so eine Anfrage, die Prominente nicht alle Tage kriegen. Auf jeden Fall haben viele von ihnen mitgemacht und daraus ist dann die Sneakerjagd entstanden. Und wir haben über ein Jahr insgesamt diese Schuhe verfolgt und das waren eben 11 Paar. Und wir sind hinterhergereist bis nach Afrika, manchmal auch nur bis Hamburg-Stelling. Und wir wussten auch überhaupt nicht, was passiert. Das ist auch der Charme an so einer Geschichte. Aber um vielleicht mal ein Beispiel zu geben, was dann passiert ist im Fall von Nike. Die wollten nämlich nicht sagen, wo sie diese Schuhe denn eigentlich recyceln. Und das hat uns schon so ein bisschen misstrauisch gemacht. Weil wenn man so ein tolles Programm hat, dann denkt man, ach, dann freut man sich doch eigentlich, wenn Journalisten anklopfen und sagen, können wir uns das mal anschauen. Wollte uns Nike aber nicht verraten. Aber wir haben dann ja ein Signal gehabt und das kam aus so einem Industriegebiet in Belgien und da sind wir dann einfach hingefahren und da war so eine unscheinbare Halle, da stand aber eine Tür offen und da konnte man so ein bisschen reinluschern und da hat man schon gesehen, dass da auch wirklich Schuhe waren und wir hatten ja eher die Vermutung, Gott, vielleicht vernichten sie die Schuhe oder sowas, aber was wir dann gesehen haben, war, dass da tatsächlich Schuhe geschreddert werden, aber das waren zu 95% neue Schuhe, also niegelnagelneue Schuhe, die da in Schredder geworfen werden. Und das ist natürlich so ziemlich das Unnachhaltigste, was man machen kann. Und das dann unter dem Label eines Nachhaltigkeitsprogramms zu verkaufen, das ist dann das, was ich so als wirklich hartes, fieses, ekliges Greenwashing beschreiben würde.
Und du hast gesagt, ihr habt 11 Schuhe durch die Gegend geschickt. Die waren ja wahrscheinlich nicht nur, die sind nicht alle nur in Belgien gelandet. Gab es denn auch Positivbeispiele, wo ihr zumindest die Intention gefunden habt, damit nochmal was zu tun?
Es gab tatsächlich einen einzigen Schuh, der in einem Secondhand-Laden in der Ukraine gelandet ist. Das war der Schuh von Luisa Dellert, dieser Nachhaltigkeitsinfluencerin. Und das war so ein Veja-Schuh, der auch quasi wie neu war. Und solche hochqualitativen Schuhe, die werden dann tatsächlich oft nach Osteuropa verschifft und da dann auch weiterverkauft. Wir haben ihn dann in dem Fall zurückgekauft, um sozusagen ihn als Trophäe mit nach Hause zu bringen. Aber das ist wirklich die Ausnahme und das passiert. Also die werden im Prinzip sozusagen in verschiedene Stufen einsortiert. Die, die wirklich noch gut sind, die gehen dann zum Beispiel nach Osteuropa, werden da weiterverkauft. Was aber nicht mehr so gut ist, wird entweder sofort verbrannt oder im großen Stil nach Afrika verschifft. Und da dann wirklich so in so Containern. Und im Zweifel wird da auch noch Zeugs mit reingeschmissen, was selbst in Afrika keiner mehr tragen will, weil es einfach billiger ist, das denen sozusagen mit unterzujubeln, als es in die Verbrennungsanlage zu geben. Und das haben wir uns dann in Afrika auch angeschaut und sind da den Schuhen auch hinterhergereist. Und da sieht man wirklich, was das für ein Riesenproblem ist, dass da unser ganzer Schuhmüll landet, weil es da eben keine Recyclingstrukturen gibt. Deswegen ist es im Zweifel besser, falls ihr euch das fragt, wenn ihr einen abgerockten Sneaker habt und den loswerden wollt, schmeißt ihn besser nicht in so eine Rote Kreuz-Tonne, sondern schmeißt ihn einfach in Restmüll. Dann kann man sich sicher sein, dass er einfach in der Müllanlage verbrannt wird. Und das ist, glaube ich, im Zweifel besser, als wenn er dann in Afrika landet.
Was war bezogen jetzt auf diese Recherche denn das Echo dessen? Also auf der einen Seite die Konsumenten des Berichts, aber viel interessanter natürlich das Echo der Firmen, die unfreiwillig daran teilgenommen haben. Und im Speziellen jetzt nicht nur das Echo jetzt euch gegenüber, der Recherche gegenüber, sondern vielleicht auch habt ihr damit ja auch hoffentlich natürlich auch eine Änderung bewirken können.
Also vielleicht mal grundsätzlich gesprochen, ist es ganz, ganz unterschiedlich, wie Unternehmen darauf reagieren, auf unsere Recherchen. Wir haben Fälle, wo die Unternehmen wirklich was fundamental geändert haben. Wir haben Fälle, wo sie sich hinterher entschuldigt haben, auch öffentlich, wo sie die Kommunikation verändert haben. Im Fall von Nike war es so, dass der Konzern einfach gar nichts gemacht hat. Also er hat nicht auf unsere Fragen geantwortet, er hat es nicht zum Thema gemacht, er hat es einfach totgeschwiegen und ich wüsste auch nicht, dass Nike an seiner Politik irgendetwas geändert hat. Wir haben aber ganz andere Beispiele, kann ich auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Zalando haben wir später auch nochmal Retouren getrackt, da waren auch Schuhe, glaube ich, dabei und wollten gucken, was mit deren Retouren passieren und haben auch da festgestellt, dass nicht das passiert, was Zalando verspricht. Und die haben dann tatsächlich hinter ihre ganze Kommunikation umgestellt. Das ist wirklich ganz unterschiedlich, wie die Unternehmen darauf reagieren. Ich glaube, wenn ich jetzt an die Sneakerjagd denke, würde ich sagen, war tatsächlich der größte Effekt und deswegen haben wir es auch gemacht, dass ganz, ganz viele Leute sich das erste Mal überhaupt Gedanken drüber gemacht haben, was das für Konsequenzen hat, wenn man Schuhe, die ja auch ein Fast-Fashion-Produkt sind, ich habe mir vorher auch keinen Kopf drum gemacht, wenn ich mir alle halbe paar Jahre neue Schuhe kaufe und die dann wieder wegschmeiße, was das eigentlich wirkt. Und ich glaube, dadurch, dass wir da die Prominenten mit an Bord geholt haben, wir das, was so fett erzählt haben und so, ist da schon bei vielen Leuten Bewusstsein entstanden, dass das eben nicht völlig unproblematisch ist. Und ich glaube, damit ist auch schon ein bisschen was gewonnen.
Sehr gut. Das ist also eine Recherche quasi am Ende des Lebenszyklus von Konsumprodukten. Nun weiß ich aus eigenen Recherchen auf eurer Website, dass ihr durchaus euch auch mit der Entstehung von Produkten befasst, denn da fängt ja häufig das Problem schon an. Magst du uns da ein Beispiel von erzählen?
Eine Geschichte, die wir gerade Ende letzten Jahres gemacht haben, die hat direkt bei uns um die Ecke begonnen. Also wir sitzen in der Nähe von der Hamburger Reeperbahn und da ist direkt um die Ecke auch so ein Lidl. Und da gehen wir manchmal mittags hin und holen uns irgendwas zum Mittagessen raus. Und da ist uns aufgefallen, dass Lidl nachhaltige Kleidung verkauft. In dem Fall ein nachhaltiges Kleid für, ich glaube, 8,99 € hat das damals gekostet. Und da haben wir uns gefragt, okay, ist es wirklich möglich, nachhaltige Kleidung so billig zu verkaufen? Wäre schön, wenn das geht. Und wir haben aber auch gesehen, dass da das Siegel vom grünen Knopf draufklebt. Und der grüne Knopf ist sowas wie das Siegel der Bundesregierung. Es gab ja mal diese große Textilkatastrophe, wo in Rana Plaza diese Fabrik eingestürzt ist und 1000 Menschen gestorben sind. Und das hat, glaube ich, viele wachgerüttelt. Und damals auch die deutsche Politik, die gesagt hat, das kann so nicht sein und wir müssen was ändern. Und der damalige Entwicklungsminister hat dann eben diesen grünen Knopf ins Leben gerufen, der den Verbrauchern signalisieren sollen, das kannst du mit gutem Gewissen kaufen, weil das wurde unter ökologischen und sozialen Kriterien produziert. Und das hat uns eben überrascht. Dann haben wir das Kleid einfach mal gekauft und haben dann da reingeguckt. Und da ist ja mal dieser kleine weiße Zettel drin, wo drin steht, wo das produziert wurde. Und da haben wir dann eben Myanmar gelesen. Und das hat uns überrascht, weil in Myanmar, das ist eine Militärdiktatur, es gibt immer wieder Berichte darüber, was da für schreckliche Dinge passieren. Gewerkschaften können da gar nicht mehr arbeiten, es kommt immer wieder zu Übergriffen der Militärjunta und so weiter. Und wie ausgerechnet dort Lidl nachhaltig produzieren soll, das konnten wir uns nicht so richtig vorstellen und haben dann da angefangen zu recherchieren. Am liebsten wären wir natürlich direkt dorthin gereist, das ist aber nicht möglich. Als Journalist kann man im Moment nicht nach Myanmar, man kann dort nicht recherchieren, auch Gewerkschafter können dort nicht mehr arbeiten. Wir sind dann aber über Exilgewerkschafter in Kontakt gekommen mit Leuten, die da tatsächlich in Myanmar tätig sind und haben halt eben rausgefunden, unter welchen Bedingungen dieses Kleid da produziert wird oder überhaupt Lidl-Ware produziert wird. Und wir haben auch versucht nachzuvollziehen, wie dieser grüne Knopf darauf gekommen ist. Und insofern war die Recherche gleich, würde ich sagen, aus zwei Richtungen spannend. Einmal die Reaktion von Lidl, die am Anfang immer gesagt haben, wir stehen dazu, wir produzieren hier in Myanmar, obwohl sich andere Konzerne wie H&M oder Zara verabschiedet haben, glauben wir, dass das geht. Und dann haben sie kurz nach Veröffentlichung unserer Recherche angekündigt, dass auch sie sich aus Myanmar zurückziehen werden. Da muss ich mal vorsichtig sein mit meinen Formulierungen, weil Lidl sagt, da gibt es keinen kausalen Zusammenhang. Das kann man glauben oder auch nicht. Es war zumindest, wie soll ich sagen, doch überraschend, dass sie bis zum Ende unserer Recherche immer gesagt haben, nee, wir stehen dazu und kurz danach dann, ach nee, jetzt ziehen wir uns aus Myanmar zurück. Aber der zweite Punkt, den ich fast noch spannender fand, war, dass wenn man versucht herauszufinden, warum dieser grüne Knopf da drauf klebt, das Siegel der Bundesregierung, dann fühlt sich niemand verantwortlich. Also man würde sich denken, okay, da gibt's irgendwo in irgendeinem Ministerium Leute, die das wirklich überprüfen. Nee, gibt's nicht. Die haben das alles outgesourced an irgendwelche externen Auditoren. Und dann gibt's wiederum Prüfer der Prüferinnen und so weiter. Es ist ein hochkomplexes System, in dem man sich total verirrt. Aber die einfache Frage, wie ist dann am Ende dieses Siegel darauf gekommen, kann dir keiner beantworten. Niemand beantwortet eine konkrete Frage. Und das ist so Kafkaesk. Auch die Bundesregierung fühlt sich nicht in der Pflicht, das irgendwie rauszufinden, wenn man so eine Recherche macht. Es ist einfach Kafkaesk. Man stellt 15 Anfragen und wird immer wieder irgendwo anders hin verwiesen. Also es ist so organisierte Verantwortungslosigkeit. Und weil ihr nach den Reaktionen gefragt habt, ich glaube, im Fall vom grünen Knopf gab es einfach gar keine. Ist halt so.
Ne, ein bisschen wie bei Asterix. Ne, der Passierschein 47b oder wie auch immer der hieß. Ja.
Ja, genau. Da gibt es dann auch so eine Control Unit, heißen die zum Beispiel, die dann Lidl kontrolliert haben sollen. Und die fahren dann auch irgendwie ins Headquarter von Lidl. Und da muss Lidl quasi einmal unterschreiben, dass sie irgendwie nachhaltig sind. Und die gucken sich irgendwelche Papiere an, aber überprüfen das nicht im konkreten Fall. Und Control Unit hat dann gesagt, naja, für die Prüfung vor Ort ist wieder jemand anders zuständig. Dann haben wir wieder lange rumrecherchiert und festgestellt, dass auch Control Unit für die Zertifizierung vor Ort verantwortlich ist. Dann haben wir denen wieder geschrieben, ey, ihr seid doch da verantwortlich. Dann haben sie gesagt, ja, aber nicht Control Unit Deutschland, sondern Control Unit XY und so. Kannst du da wochenlang recherchieren und du kriegst auf eine einfache Frage keine Antwort.
Das waren jetzt ja zwei Beispiele, wo ich sagen würde, die Idee ist relativ zufällig entstanden. Ne? Beim Einkaufen zufällig was gesehen, beim Biertrinken irgendwie auf die Idee gekommen. Kann man sich, und das ist eine naive Frage, denn journalistische Arbeit ist jetzt wirklich ganz weit von meiner entfernt, aber kann man sich darauf verlassen, dass die Dinge so von zu einem kommen oder gibt es irgendeinen strukturierten Ideenfindungsprozess, wie man drauf kommt, was jetzt die nächste Recherche sein könnte? Denn letztlich ist das ja euer Geschäft oder euer Daily Business.
Das stimmt. Also gibt es unterschiedliche Wege und vor allem, also es ist eigentlich eher immer andersrum, dass wir Journalisten immer wahnsinnig viele Ideen haben, was wir alles gerne machen würden. Aber so eine Lidl-Recherche, die hält uns dann einfach auch mehrere Monate auf Trab. Ne? Das ist einfach wahnsinnig viel Aufwand. Insofern ist mein Problem immer gar nicht, oh Gott, was ist jetzt das nächste Thema, das wir machen können? Sondern ich habe eine Liste von ganz vielen Themen, die ich gerne machen würde, die irgendwann entweder beim Bier entstanden sind oder wir haben auch Redaktionskonferenzen, ganz klassisch. Auch da redet man eben über Themen. Und wir kriegen auch ganz viele Zuschriften von unseren Lesern und Leserinnen. Auch das, also der Flip-Newsletter, den haben jetzt, glaube ich, 15.000 Leute oder so abonniert. Und das sind halt alles Leute, die im Alltag drauf achten und die uns dann schreiben, ey, habt ihr euch das schon mal angeguckt oder das schon mal angeguckt? Also auch da kommen ganz, ganz viele Ideen. Und wir gucken auch in den sozialen Medien. Also auf Instagram zum Beispiel werben ja ganz viele Unternehmen mit grünen Konzepten. Und wenn wir da merken, keine Ahnung, die Werbung wurde mir jetzt schon irgendwie 6-mal ausgespielt und kommt mir irgendwie manchmal komisch vor, aber wir gucken uns halt auch gerne Sachen an, wo wir denken, ey, das ist doch wirklich spannend und bringt vielleicht auch wirklich was. Also es sind vor allem immer diese Greenwashing-Fälle, die dann Schlagzeilen machen. Aber ich würde sagen, 2/3 der Sachen, die wir uns in unserem Newsletter angucken, sind kein Greenwashing, ne? Wo wir dann vielleicht noch irgendwie hier und da ein bisschen rummäkeln oder keine Ahnung was, aber im Grunde ist es ein sinnvolles Konzept. Auch das wollen wir mit Flip liefern, weil ich glaube, wenn man jetzt sozusagen das Gefühl kriegt, alles ist Greenwashing, dann ist ja auch keinem geholfen. Unsere Aufgabe sehen wir selber so, dass wir halt die Spreu vom Weizen trennen wollen und Transparenz schaffen wollen. Und das ist, glaube ich, dann auch gut für die Unternehmen, die es wirklich ernst meinen. So, ne? Für die ist Greenwashing ja auch blöd, wenn ich ganz viel Aufwand betreibe, um irgendwie wirklich nachhaltiger zu werden. Und dann kommt irgendein Konkurrent um die Ecke, macht gar nichts, aber gibt sich viel Mühe auf Social Media so zu tun. Dann ist das ja auch ja für die ehrlichen Unternehmen doof.
Aber letzten Endes ist es so, in eurer redaktionellen Sitzung, wenn ich das mal so titulieren darf, da wo ihr Themenspeicher habt oder was auch immer, was euch interessiert, da seid ihr dann letztlich diejenigen, die dann entscheiden, okay, das macht Sinn und da haben wir Bock drauf. Oder gibt es da noch irgendwelche übergeordneten Instanzen, die irgendwas freigeben müssen? Also seid ihr dann diejenigen, die sagen, okay, das ist jetzt wirklich das, was wir recherchieren wollen?
Das sind wir. Also, und das war auch bei der Zeit nicht anders, wo ich ja viele Jahre gearbeitet habe. Also auch da hat da keiner von oben reingeredet, sozusagen, die Recherche bitte nicht oder die doch unbedingt. Also ich glaube, das höchste der Gefühle war, dass dann mal irgendwie der Ressortleiter oder der Chefredakteur gekommen ist und gefragt hat, Felix, können Sie sich vielleicht vorstellen, das mal anzugucken oder so. Bei der Zeit gab es immer dieses Hamburger Sie, jetzt bei Flip. Es ist natürlich noch ein viel kleineres Team und so. Aber klar, da machen wir das, worauf wir Bock haben, wo wir sagen, das ist irgendwie relevant. Und ja, wo auch ein Autor Lust hat. Das bringt im Journalismus auch nichts. Also auch wenn mir als Chefredakteur ein Thema am Herzen liegt und ich kann niemanden dafür begeistern, das macht einfach keinen Sinn, jemandem ein Thema aufzudrücken, was er selber nicht machen will. So, das wird dann auch nicht gut. So, und genau, für uns ist immer so ein bisschen, also wir wissen ja auch vorher immer nicht, wie aufwendig das wird und was da rauskommt. Und so der Drahtseilakt für uns ist immer einerseits diesen zweiwöchentlichen Newsletter zu füllen, aber dann eben auch nebenbei noch so richtig große, aufwendige Projekte wie die Sneakerjagd anzuschieben und hinzukriegen. Und das machen wir dann häufig auch mit großen Medienpartnern zusammen, wie der Zeit oder dem NDR, weil wir das als kleines Mini-Medien-Startup einfach auch nicht leisten können.
Wie läuft denn so eine Recherche so ganz grundsätzlich ab? Denn, also wir kennen, ich höre auch sehr viel Podcasts, ich sabbel nicht nur in welchen, zum Beispiel den zu Wirecard oder so, wo das sich immer so anfühlt, wenn das so erzählt wird, retrospektiv, wie eigentlich eine große Schnitzeljagd für Erwachsene. Und ehrlicherweise bin ich da manchmal ein bisschen neidisch, weil es sich einfach unfassbar spannend anhört. Ist es das wirklich? Es klingt immer sehr, sehr getrieben von Zufällen, von Entdeckungen, dann meldet sich jemand und whistleblowt oder was auch immer. Oder ist es am Ende viel langweiliger und man googelt einfach sehr viel rum? Wie funktioniert das?
Ja, es gibt da wirklich nicht so tausend Arten. Ne? Also erstmal würde ich, es stimmt, ich mache den Beruf auch immer noch wahnsinnig gerne, weil es oft wirklich wie eine Schnitzeljagd ist. Also gerade, das finde ich eigentlich immer am spannendsten, wenn man sowas wie die Sneakerjagd macht, ne, und einfach sagt, man verfolgt diese Schuhe. Da hatten wir ja wirklich keine Ahnung, was dabei rauskommen würde. Ne? Dann geht man auch ein hohes Wagnis ein, weil das ist natürlich auch teuer alles. Ne? Und man verkauft das Medienpartnern und die ballern da viel Geld rein und so. Und du hast einfach selber keine Ahnung, was kommt dabei raus und funktioniert die Technik und so. Aber im Fall der Sneakerjagd ist natürlich wirklich so ein bisschen wie, ja, da wachst du halt jeden Morgen auf und guckst, wo die Sneaker sind und versuchst rumzurätseln, warum sie da sind. Und im Zweifel fährst du halt hinterher. Und das ist schon so ein bisschen wie Schnitzeljagd. Bei Cum-Ex war es natürlich irgendwie anders. Da gab es natürlich Whistleblower. Die kommen ja aber auch nicht immer einfach so zu dir. So, also auch so ein Netzwerk muss man sich aufbauen. Aber da war es zum Beispiel so, dass wir ganz, 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 ganz viele Dokumente bekommen haben. Also wirklich Sticks voller Excel-Tabellen, voller PDFs, voller E-Mails, alles Mögliche drauf. Und das ist dann natürlich der nicht so spektakuläre Job. Man sitzt dann einfach davor und versucht das alles zu lesen oder zu überfliegen und in diesem riesen Misthaufen die Sachen zu finden, die wirklich spannend sind. Ne? Und das ist natürlich auch so ein bisschen Schnitzeljagd. Da freut man sich dann auch wahnsinnig, wenn man was gefunden hat, wo man sagt, ey, guck mal, das ist jetzt wirklich spannend. Aber de facto bedeutet das, dass man einfach auch viele, viele Tage einfach nur vor Aktenordnern oder vor Computern sitzt. Andere Fälle fangen ganz anders an. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr Gottberg kennt, sagt euch das was? Das ist so ein Rucksackhersteller, der macht Rucksäcke aus Meeresplastik und mit dieser Idee, Rucksäcke aus Meeresplastik zu machen, sehr groß geworden. Und da wollten wir uns eigentlich nur mal dem Thema Meeresplastik widmen und haben dann überlegt, okay, an welchem Beispiel? Und sind wir auf Gottberg gekommen und dann sprechen wir ja erstmal mit den Leuten. Und in dem Fall hat eine Mitarbeiterin von uns auch mit dem Chef von Gottberg gesprochen und hat dann mal gefragt, ihr bewerbt das ja als zu 100% aus Meeresplastik oder habt es so beworben und sind es wirklich 100%? Und dann fing der so an, naja, ach, vielleicht sind es auch nur 95 oder so, aber Gott, wenn ich das jetzt als 95% kommunizieren würde, damit können die Leute ja auch nichts anfangen und so. Und dann denkt man sich irgendwie nach so einem Gespräch, hä, aber ist doch irgendwie komisch oder so. Und dann fragt man nochmal nach, so, wie viel ist es denn wirklich? Und dann heißt es plötzlich irgendwie, es sind nur noch 58 und irgendwie dann nochmal nachgerechnet nur 36 und so geht's dann hin und her. Und dann denkst du irgendwann so, jetzt aber mal ehrlich, so, ihr habt immer 100% Meeresplastik behauptet, habt ihr also einfach die ganze Zeit gelogen so. Und dann fängt man an, da tiefer einzusteigen. Also es sind wirklich viele Zufälle und ich glaube, das macht den Journalismus auch so spannend, dass es halt kein Schema F gibt, so, sondern dass viel auch so, ja, irgendwie so durch Neugier entsteht.
Lebt ihr gefährlich, Felix? Also die Frage ist natürlich jetzt im Sinne von so, das eine ist Verklagen beispielsweise, ne, wenn ihr irgendwelche Berichte veröffentlichen, die irgendwelche Unternehmen nicht mögen. Aber ich meine jetzt auch, wenn ihr vor Ort seid und recherchiert beispielsweise, ne, ich kann mir gut vorstellen, Sicherheitspersonal, wie auch immer, wenn ihr Fotos schießen wollt oder wie auch immer ihr das tut, das kann natürlich auch hochgradig gefährlich sein.
Ja, also ich habe zum Glück noch nie erleben müssen, dass ich wirklich bedroht wurde. Da haben wir, glaube ich, auch als Wirtschaftsjournalisten noch einen leichteren Stand als jetzt zum Beispiel Leute, die irgendwie in der rechtsradikalen Szene recherchieren oder sowas, wo einfach die Drohung mit körperlicher Gewalt oder auch dann tatsächlich der Vollzug, also eine echte Gefahr ist. In unserem Bereich, also bei der Zeit, als ich Cum-Ex gemacht habe, da wirst du halt schon, also da kämpfen die Gegner mit allen juristischen Tricks. Und ein Großteil der ganzen Schlacht, die man da schlägt, ist eine juristische. So, und da braucht man schon auch ein Medienunternehmen im Rücken mit hochprofessionellen Medienrechtsanwälten und so weiter. Ohne geht es nicht. Und das kann auch mal belastend sein, gerade wenn dann die Gegenseite auch damit droht, nicht nur das Medienunternehmen zu verklagen, ne, sondern auch einen selber persönlich als Journalisten und so weiter. Aber ja, also ist auch eine Belastung, aber ich glaube, damit kann man leben. Und für Flip ist natürlich nochmal ein bisschen anders, weil wir klein sind, weil wir uns keinen Medienrechtsanwalt so leisten können. Auch deswegen arbeiten wir dann bei so großen Recherchen häufig mit Medienpartnern zusammen. Und natürlich gibt es auch immer brenzlige Situationen, ne? Also gerade wenn man dann irgendwie Schuhen da in Afrika hinterherjagt, ne, und dann irgendwelche Viertel geht, so, da muss man dann schon gucken, dass man, wir nennen das dann als Journalisten oft Stringer, also jemanden dabei hat, der vor Ort als Journalist arbeitet und die Situation wirklich einschätzen kann. Weil wenn man da so völlig naiv blauäugig hinfährt, dann kann einem da auch was passieren. Aber da sind wir, glaube ich, Profis genug, das Risiko für uns zu minimieren. Und also ich will nicht sagen, dass es nicht da ist, aber ich, die Kollegen, die wirklich sozusagen in rechtsradikalen Milieus oder so recherchieren, die haben wirklich noch einen viel härteren Stand als wir. Und deswegen will ich das jetzt auch immer nicht so dramatisieren. Also ich bin körperlich gesund und mir wurde noch nie physische Gewalt angedroht. Insofern alles gut. Aber wenn man so ein ängstlicher Mensch ist sozusagen, dann ist der Job vielleicht auch nicht ganz der richtige für einen.
Bevor es zu einem vielleicht juristischen Intermezzo kommen könnte, kommt ja der Punkt, wo ihr sagt, so, das veröffentlichen wir jetzt. Was ich mir total schwer vorstelle, ist erstmal zu entscheiden, das ist jetzt spannend genug, das veröffentlichen wir, aber auch, das ist wasserfest. Weil als Wissenschaftler gibt es da ganz klare Signifikanzwerte oder was auch immer, wo du sagst, so, das ist jetzt wirklich kein Zufall, sondern das ist das Ergebnis dieser Studie. Und wie könnt ihr sicherstellen, oder wie stellt ihr für euch sicher, das ist jetzt wirklich so belastbar, dass wir das veröffentlichen wollen und damit auch in möglichen juristischen Auseinandersetzungen bestehen könnten? So was, wie macht man das?
Also ich würde sagen, es hat zwei Ebenen. Das eine ist pures Fact-Checking. Ne? Das ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass man am Ende wirklich jeden Satz durchgeht und sich fragt, können wir das belegen? Wenn jetzt jemand kommt, die Gegenseite oder der Betroffene und sagt, das ist so nicht, können wir dann wirklich beweisen, doch, es ist so. Also haben wir einen harten Beleg. Das ist sozusagen das reine Fact-Checking, das man machen muss. Und das andere ist, ob man sozusagen von dem, was die Recherche vermittelt, so überzeugt ist, dass man mit gutem Gewissen sozusagen der Geschichte, ja, wie soll ich sagen, das Fazit, den Dreh gibt. So, und da ringen wir während so einer Recherche auch oft mit uns selber. Und das geht auch manchmal hin und her. Ne? Also man versucht da auch die Perspektive der Gegenseite natürlich einzunehmen. Ne? Und so fragt sich, okay, gibt es vielleicht einen guten Grund, dass Nike auch Neuware schreddert? Kann man nicht irgendwie auch nachvollziehen, dass Gottberg irgendwie 100% kommuniziert, obwohl es eigentlich nicht 100% sind und so? Ne? Und ist das Thema so wichtig, weißt du, dass man das jetzt wirklich irgendwie so fett machen muss und so. Da ringen wir wirklich lange mit uns, aber wir kommen am Ende auch immer zu irgendeinem Ergebnis. Und ich glaube, je mehr man damit sich ringt, desto besser ist es am Ende auch. Ich glaube aber auch, dass die Leser von uns erwarten, dass wir am Ende irgendeine Form von Fazit ziehen, weil das erlebe ich ganz häufig in diesem Nachhaltigkeitsbereich, wenn da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, andere Dokumentation oder andere Artikel, so, das ist immer so ein, ja, so irgendwie, ja, irgendwie geht schon in die richtige Richtung, aber vielleicht kann man hier und da noch verbessern. Also, weißt du, so ein bisschen so ein Larifari-Fazit, so. Und das ist, glaube ich, das ist unbefriedigend für die Leserinnen und man macht es sich dann als Journalist auch einfach. Und irgendwann, wenn man lange mit sich gerungen hat und mit ganz vielen Expertinnen gesprochen hat und auch irgendwie Vergleiche hat und so weiter, dann muss man auch einfach mal den Mut zu haben, zu sagen so, nee, das ist einfach scheiß Greenwashing, das geht gar nicht. Oder auch mal den Mut zu haben, zu sagen, wir haben lange gesucht, aber es ist, ja, es stimmt schon alles so. So, es ist ja auch eine klare Antwort. So, und das war auch für mich neu. Ne, man, also mit Flip wollen wir eben kritisch, aber auch konstruktiv sein. Und man ist es so als Journalist immer ein bisschen gewohnt, so dann auch noch das Haar in der Suppe zu suchen. Und aber auch einfach mal, wenn Unternehmen sich wirklich Mühe geben und irgendwie wirklich ehrlich kommunizieren, dann auch mal zu sagen, so ist es so. Da widerstrebt sich am Anfang, oder bei mir war es zumindest immer so, dass man irgendwie, ja, mache ich da nicht Werbung für die oder so? Nee, so, warum? Das wollen die Leute doch auch wissen. Kriege ich auch immer die Frage, so, ja, sag mir doch mal jemand, der es vernünftig macht, der nicht lügt. So, und auch dafür haben wir Beispiele.
Ja, dann nenn uns doch mal Beispiele. Wer macht das denn vernünftig, um jetzt quasi die Brücke zu schlagen zu der konstruktiven Arbeit, die ihr macht? Denn es ist ja nicht, dass ihr nur exposed durch und ja mehr oder weniger durch Zufalltreffer in Logistik und Lieferkette so dann mal ein paar Türen öffnet, die Unternehmen nicht gerne geöffnet haben hätten, sondern ihr unterstützt ja auch dabei, Greenwashing zu vermeiden und Dinge besser zu kommunizieren. Also vielleicht, wer macht das denn ganz gut und wie unterstützt ihr die, die das noch nicht so ganz gut machen oder Hilfe bräuchten, dabei das besser zu tun?
Ja, ich fange mal mit der ersten Frage an. Also ich könnte mehrere Beispiele machen. Ich mache mal ganz gerne das Beispiel unseres allerersten Newsletters, also dem ersten Flip-Newsletter, weil wir uns da wollten wir eigentlich auch ein Unternehmen haben, das es gut macht sozusagen, weil ja genau die Erwartungshaltung ist, ach, die sind doch irgendwie alle blöd und so. Und damals haben wir uns sehr genau Tony Schocoloni angeguckt. Kennt ihr vielleicht diese Schokolade, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Sklavenarbeit in der Kakaoindustrie zu bekämpfen und abzuschaffen. Und das haben wir uns sehr genau angeguckt. Und die haben sich eben also gegründet sozusagen mit dem Ziel, die Sklavenarbeit in der Kakaoindustrie zu bekämpfen. Haben sie das geschafft? Nein, natürlich nicht. Aber sie kommunizieren das sehr, sehr sauber. Und das, was sie gemacht haben, hat tatsächlich auch vor Ort für Verbesserungen gesorgt. Und es hat auch dazu geführt, dass die Politik anderen großen Schokoladenherstellern sagen kann, guck mal hier, Tony Schocoloni macht's doch auch. Warum soll es dann für euch unmöglich sein? Und auch da haben wir natürlich geguckt, okay, wo ist da irgendwie das Haar in der Suppe und so. Und das findet man natürlich auch. Aber im Großen und Ganzen nehme ich denen ihre Missionen ab. Und auch das, was sie tun, um ihre Mission zu erfüllen, macht Sinn. Also war so ein Beispiel für mich. Und das freut mich auch immer noch. Ich gehe selber immer gerne im Supermarkt und kaufe einen Tony Schocoloni und habe das Gefühl, das macht schon irgendwie Sinn. So. Das ist nur ein Beispiel. Ich könnte noch mehr machen, aber wer Bock drauf hat, sich das anzugucken, auf unserer Website findet man viele, viele Beispiele. Und die andere Frage, die du gestellt hast, wir haben immer wieder Anfragen von Unternehmen bekommen, die gesagt haben, wir wollen kein Greenwashing machen, wir wollen ehrlich kommunizieren, aber so ganz sicher sind wir uns irgendwie auch nicht, ob wir nicht irgendwo was Falsches behaupten. Und so ein bisschen Angst haben wir auch, dass dann irgendwann so Leute wie ihr kommt und uns dann viel Ärger macht. Und dann haben wir immer ganz lange gesagt, nein, das können wir nicht machen, wir sind Journalisten, so, das geht nicht. Und irgendwann haben wir aber auch gedacht, Gott, eigentlich ist es ja unsere Mission, Greenwashing zu bekämpfen. Und wenn Leute das sozusagen von vornherein nicht machen wollen, ist es ja auch in unserem Sinne. Und deswegen haben wir dann innerhalb von Flip sozusagen eine extra Unit aufgebaut, die jetzt Unternehmen dabei hilft, die Greenwashing nicht machen wollen, das zu vermeiden. Und das war natürlich auch für uns nochmal neu, weil wir Journalisten machen das ja immer so, keine Ahnung, also haben wir heute drüber geredet, wie wir recherchieren. Dieser Greenwashing-Check ist jetzt standardisierter. Also wir haben uns wirklich mal angeguckt, was ist eigentlich der Stand der Wissenschaft? Was ist Greenwashing überhaupt? Ne? Moritz, du hast am Anfang ja auch gesagt, ne, das reicht von bis und genau so ist es. Und dann haben wir das auf 10 Kriterien runtergebrochen und diese 10 Kriterien kann man jetzt wirklich relativ systematisch durchgehen. Und das ist sozusagen der präventive Teil unserer Arbeit. Und insofern, ja, sind wir jetzt mit Flip irgendwie breit aufgestellt. Es gibt sozusagen den journalistischen Part, der im Zweifel auch investigativ ist. Wir haben den präventiven Part, das ist eben dieser Flip-Greenwashing-Check. Und wir haben jetzt auch noch einen Marktplatz entwickelt. Das ist dann auch sehr, ja, Flip-konstruktiv, wo wir eben Marken, die diesen Greenwashing-Check bestanden haben, auch die Möglichkeit geben, auf unseren Shop zu kommen. Trusted by Flip heißt der, den werden wir jetzt demnächst launchen. Vielleicht ist er schon gelauncht, wenn der Podcast live geht, das weiß ich nicht. Das ist auch so ein bisschen Startup-Chaos bei uns. Aber auch die Frage haben wir halt immer bekommen von Leuten, ja, ist ja toll, dass ihr uns alle zwei Wochen sagt, was Greenwashing ist und was nicht. Aber wenn ich jetzt irgendwie shoppen gehen will, wie mache ich das denn so? Ich kann doch nicht im Supermarkt oder, weiß ich nicht, in der Innenstadt oder so jedes Kleidungsstück irgendwie vorher selber durchchecken. Und deswegen haben wir eben so einen Anti-Greenwashing-Shop entworfen. Erstmal nur für Klamotten. Und ja, das ist sozusagen auch Teil von Flip.
Ich hätte eine Frage auf die Zukunft bezogen, auch von Flip. Es ist, also wir haben eine Menge Regulatorik vor uns, Stichwort CSRD, Reporting, aber auch das Green Claims Directive, um auch Greenwashing dann zu regulieren, sage ich jetzt mal an der Stelle. Also eigentlich Maßnahmen, die mehr Transparenz auch in der Lieferkette bewirken sollen. Wie ist deine Einschätzung dazu, jetzt bezogen auch auf die Recherchen, die ihr so tut? Werdet ihr bald arbeitslos sein? Das ist natürlich eine provozierende Frage, das wird natürlich nicht der Fall sein. Nichtsdestotrotz, wie soll deine Einschätzung da in diesem Bereich ist und wie ihr damit umgeht?
Also erstmal, wenn wir arbeitslos würden, wäre ja auch irgendwie cool, dann haben wir unsere Mission erreicht. So, dass das wirklich passieren wird, bezweifle ich auch. Was diese Green Claims Initiative angeht, die ja Greenwashing quasi verbieten möchte. Ich habe da mit der Umweltministerin drüber geredet. Ich spreche da regelmäßig mit Abgeordneten. Was das konkret bedeuten wird, kann, glaube ich, im Moment niemand sagen. Eigentlich im Moment sozusagen, wenn man das jetzt wortwörtlich liest, heißt das, dass jeder Green Claim, den ein Unternehmen veröffentlicht, vorher von einer extra dafür zu schaffenden Institution vorab geprüft und genehmigt werden muss. Und niemand in Deutschland weiß bisher, wer das sein soll, wer diese Claims irgendwie prüfen soll und wie das in der Praxis ablaufen soll. Es ist, glaube ich, ein großes Rätsel. Und ich frage mich auch, ob das wirklich sinnvoll ist. Es klingt nach sehr, sehr, sehr viel Bürokratie. Und man schafft damit natürlich auch so ein Klima, wie soll ich sagen, des Misstrauens so, ne? Also sozusagen, man unterstellt erstmal jedem Unternehmen, dass es irgendwie Bullshit verzapft und das muss dann irgendwie Behörde XY vorher überprüfen. Wenn es nach mir ginge, sage ich jetzt nicht ganz uneigennützig, ich würde sagen, lass die Unternehmen doch behaupten, was sie wollen, aber wenn sie erwischt werden dabei, dass sie Scheiße behaupten, dann müssen sie eine richtig große Strafe bezahlen und zwar an den, der es aufgedeckt hat. Dann haben wir ein Geschäftsmodell.
Interessantes Modell.
Aber warum nicht? Also ich meine, wäre doch ein guter Anreiz sozusagen, muss ja nicht nur Flip sein. Aber ich glaube, wenn man da so einen Markt schafft sozusagen, der ist belohnt, wenn man Greenwashing aufdeckt, dann kriegen halt die Leute, die Mist machen, richtig auf die Fresse. Und das schreckt ja auch ab.
Ja, überall in Deutschland würden Leute irgendwelche Tracker in ihre abgelegten Schuhe stecken und zurückgeben.
Why not?
Sehr gut. Felix, ganz vielen Dank für den Einblick in eure Arbeit. Total spannend und auch, ja, einfach eine ganz andere Art, mal auf so ein Thema zu gucken, nämlich aus Perspektive von jemandem, der Quatsch aufdeckt und nicht deren Job es eigentlich ist, das von vornherein einfach zu verhindern als Repräsentant eines Unternehmens. Und du hast es schon mehrfach gesagt, aber ich möchte es nochmal ganz explizit zum Schluss in die Welt senden. Dieser Newsletter von Flip ist sehr empfehlenswert. Ich habe ihn auch abonniert als einen von nur 3 Newsletter, die ich jede Woche kriege, weil es sonst nämlich einfach zu viel ist. Und der kommt, wenn ich es richtig überschaut habe, jeden zweiten Freitag. Also genauso wie das gleiche in Grün. Schon das ist natürlich, zeigt Qualität. Nein, Quatsch. So, und der ist abonnierbar unter letsflip.de. Und das ist sehr unaufdringliche Kommunikation mit spannenden Geschichten und auch Positivbeispielen. Und ich glaube, das ist was die Zuhörenden dieses Podcasts alle gut gebrauchen können. Auch ein paar positive Nachhaltigkeitsbeispiele. Deswegen viel Erfolg weiterhin. Ja, weiß man gar nicht, ob man euch jetzt wünschen soll, dass ihr lange im Geschäft bleibt, weil es so viel aufzudecken gibt, oder ob wir uns alle wünschen, dass weniger Quatsch kommuniziert und veröffentlicht wird. So oder so, viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit, Felix.
Vielen Dank. Genau.